So, ich bedanke mich erstmal also herzlich für die Organisation. Also das ist schon das zweite Mal, dass ich hier komme. Und wir haben sozusagen eine Art von Konversation angefangen vorletzte Woche. Also ich freue mich auf diesen Austausch auch von Meinungen und auch von Debatten über die Stelle der Geschichte gegenüber einer Stadt im Wandel. Also ich bin hier heutzutage nicht als Vertreterin von Behörden oder Institutionen, sondern als Akademikerin und auch als Bürgerin. Zweiten? Oder soll ich noch? Okay. Und auch vielen Dank auch an unseren Techniker. Also ich habe schon zweimal von PowerPoint gewechselt bis jetzt, um das richtige Wort auf Deutsch zu stellen. Also Planungskultur. Also plötzlich wusste ich gar nicht als Bauhistorikerin, was es meinte. Dann habe ich ja ein bisschen, sagen wir mal, Leitgedanken aufgeschrieben, was sollte ich in der Geschichte von Paris heraussuchen. Städtebauliche Paradigmen in der Zeit, also jede Nation oder jede Kultur entwirft eine Stadt und das ist nicht das Gleiche in Frankreich oder in Deutschland und die sind manchmal also unbewussten eigentlich Paradigmen, die kommen. Das Angehörigkeitsgefühl, also was macht eigentlich eine Stadt für die Bürger und auch für uns Professionellen? Und natürlich für Paris, also die Hauptstadtproblematik, das hat schon im Mittelalter angefangen, also die Auseinandersetzung zwischen die zentrale Macht und die Stadt oder die autonomen Stadt, das ist eine lange Geschichte ohne Ende. Also erstmal einige Wörter oder lange Wörter über den Zustand Groß-Paris zur Zeit. Also im Januar 2016 wurde ein Gesetz verabschiedet namens Métropole du Grand Paris und die sollte eine neue Körperschaft stellen. Und diese Körperschaft eigentlich entspricht nur ein Teil der Agglomeration, also Paris selbst, 2 Millionen Menschen mehr oder weniger. Und noch dazu kommen 130 andere Kommunen. Sie sehen hier das Gebiet, das angesprochene Gebiet. Es gibt schon eine Art von Versammlung, aber diese Versammlung muss erstmal gewählt werden in einem Jahr. Dieses Gebiet wurde offiziell und inoffiziell, das ist noch nicht ganz, ganz klar, in 12 unterschiedliche Territoires. Die entsprechen mehr oder weniger jedem Territoire etwa 300.000 Einwohner. Also jetzt hier ein Schema. Also die MGP, Métropole du Grand Paris, bezeichnet sich als eine Interkommunalität. Das ist eine Art von Zweckverband, also freie Zweckverband. Und gliedert also 4 Departements, Paris plus 3 andere Departements und einige Kommunen aus die Außendepartements in der Region. Also man sieht hier eigentlich, dass diese Metropole du Grand Paris entspricht mehr oder weniger die Größe von Berlin zurzeit, aber das ist das doppelt so viel bewohnt also, und zu dicht. Das heißt auch weniger Luft und weniger Grün dabei. Also in der Tat, hier auf der gleichen Maßstab sieht man eigentlich die kleine Metropole Grand Paris gegenüber die richtige Agglomeration. Das heißt, Sie sehen, also die Agglomeration verbreitet sich auf die ganze Region Île-de-France plus an der Grenze von der anderen Region, wie zum Beispiel die sogenannten Hauts-de-France, das ist, und auch in der, bis in die, das ist, bis in die Normandie auch. So, also diese Idee, also diese Problematik ist das, die ewige Problematik der Größe und der Aufteilung. Wie groß soll es sein, wie breit soll es sein und welcher ist der richtige Maßstab für eine Verwaltung, für eine, sagen wir mal, bürgernahe Verwaltung. Hier ein Schema aus dem Wettbewerb, Ideenwettbewerb 2009. Von Kollegen aus der eigentlich Architekturschule von Marne-la-Vallée. Die nahmen in Anspruch also eine große Region, aber auch mit der Idee, man sollte irgendwie einen mittleren Maßstab von 200.000, 300.000 Menschen oder Bevölkerungsgebiet nochmal in Anspruch nehmen. Also die Kompetenzverteilung zwischen den verschiedenen Körperschaften, das ist auch ein großes Problem. Also sieht man hier also die Region Île-de-France, die neue Metropole du Grand Paris, die bestehende Departement und die Gemeinde. Und wer plant was, ist zurzeit ein bisschen kompliziert zu verstehen oder zu erforschen einfach. Also es gibt Planungsbehörden mit Grundpläne wie zum Beispiel der Regional Flächennutzungsplan. Das wird von der Region natürlich bearbeitet. Es gibt jetzt einen sogenannten Schema de Cohérence Territoriale, SCOT, sollte von der Metropole du Grand Paris erstellt werden. Es gibt ansonsten auch eine große, sagen wir mal, Arbeit, Studien aus der sogenannten Atelier Parisien d'Urbanisme, APUR, die auch eigentlich verantwortlich ist, zum Beispiel für die Standorte der Olympischen Spiele 2024. Also sieht man auch die kritische, ein kritisches Problem, das heißt die Wohnungspolitik, also der MGP ist verantwortlich für die Wohnungspolitik, aber hat keinen direkten Zugang zu Verkehrspolitik. Und es gibt noch dazu einen sehr gewalttätigen Akteur, das sind die Société du Grand Paris. Die Société du Grand Paris ist eine staatliche Entwicklungsträgergesellschaft und die baut zurzeit also ein neues Netz, ein RER, wie Sie kennen, aber auf ein zusätzliches Netz. Und wie Sie sehen, also der neue Netz eigentlich überschreitet die Grenzen von Metropole du Grand Paris. Die sind auch riesige Bauwerke mit sehr tiefliegenden Bahnhöfen. Und diese SGP ist auch verwickelt in der Entwicklung der neuen Bahnhofsviertel als ein der Partner, sagen wir mal. Und wir haben also vorletzte Woche auch ein von diesem neuen Viertel angeschaut. Und dieses Viertel gilt als ein Muster eigentlich für die Nächsten, die kommen. Massy Palaiseau, es ist ein Hub mit RER, nationale Netzen und so weiter. Und also man sieht ein bisschen die neue Paradigme. Das heißt, ein neues Zentrum, lebendig mit Geschäften am Bahnhof und noch dazu große residenzielle Blöcke. Und diese residenziellen Blöcke sind eigentlich von privaten Gesellschaften entwickelt unter dem Motto von einer Mischung, Mixité. Das heißt, dass heutzutage, das ist nicht nur der Fall hier, aber das war schon von in anderen Stellen, Groß-Paris, man spricht von sogenannten Makro-Law, und die Sozialwohnungsbau ist von diesem privaten Gesellschaft gebaut und danach wieder verkauft sozusagen an, an den gemeinnützigen Gesellschaft. Also das ist, sagen wir mal, ein sehr innovatives Modell, wirtschaftliches innovatives Modell. Also und noch kommt dazu, was ich nenne opportunistischer Urbanismus. Ich glaube, das war der Titel von einem Nummer von Arch Plus vor einigen Jahren bezüglich auf Berlin. Aber jetzt gibt es noch dazu neue Projekte durch Realisierungswettbewerb. Und sie nennen sich also Réinventer Paris, Réinventer la Seine, Réinventer le Grand Paris. Und jetzt Reinventing Cities, da dieses Programm, also andere große Städte nehmen jetzt teil an Programm. Und das ist auch noch ein anderes, sagen wir mal, Entwicklungsmodell. Das heißt, der öffentliche Hand, die Stadt Paris oder die MGP, wählt bestimmte Grundstücke aus. Und es gibt eine Auslobung an Investoren und Architekten, um etwas drauf zu bauen, ohne vorgesehen Programm. Also die Motto lauten Innovation und Exzellenz. Ja. Also hier ist ein Beispiel von, also ein kritisches Beispiel. Es gibt manche Ideen sind nicht so schlecht, aber andere. Bei dem Wettbewerb Reinventer la Seine. Also ein Grundstück wurde ausgegrenzt auf der öffentlichen Fläche, also auf einem öffentlichen Platz. Es ist schade, also es gab hier eine Zeichnung von der Bürgerinitiative, an die ich gehöre eigentlich. Und wir haben uns genannt, also La Seine n'est pas à vendre. Also die Seine ist nicht zu verkaufen, sozusagen. Also das ist ein Bund von sehr powervollen Rentnern aus der Stadt Paris und der Universität. Also es gibt Debatten in der Presse hauptsächlich mit vielen Fragezeichen gegenüber diese Art von, sagen wir mal, mediatisch orientierte Projekten. Also erste Frage, also das ist die Frage der Temporalität von dieser neuen Institution. Der Skort sollte im nächsten Jahr verabschiedet werden, also in 18 Monaten. Aber eigentlich, das ist schon, sagen wir mal, zu spät, da mittlerweile, also der Verdichtungsprozess ist sehr vorangeschritten. Die Projekte der Olympischen Spiele sind schon abgestimmt. Und die Hauptbahnhofviertel sind auch geplant. Und noch dazu kommt, dass die historische Kern von Paris, L'Île de la Cité, Châtelet, erlebt jetzt also große Veränderungen, nicht physisch, aber von der Funktion her, mit Schwerpunkt auf Tourismus, Luxustourismus, neue kulturelle Einrichtungen, und das ist nicht integriert sowieso in der Debatten. Also versteht der allgemeine Bürger etwas? Also ich habe angefangen, tatsächlich meine Zeichnung, das ist eher für mich und meine Studenten, das ist noch ein Prozess, sagen wir mal, also einfach zu verstehen, wer wählt für wen. Und man sieht schon, dass solange die Departements noch bestehen, sollte man also als Pariser Bürger dreimal wählen für die lokale, Versammlung. Als Bürger der Banlieue viermal. Das heißt für die Stadt selbst, für die Departement, für die MGP und noch dazu für die Region. Also, wird es vereinfacht? Also, während der Wahlkampagne hatte Emmanuel Macron, also er hatte sich geäußert über diese Sache, aber mittlerweile ist nichts angekündigt worden. Und natürlich gibt es jetzt also neue Priorität auf die nationale Ebene und wahrscheinlich wird, oder wer weiß, was passiert wird. Also jetzt also zurück zur Geschichte. Und jetzt, also ich fühle mich quasi wie eine Psychoanalytikerin von Groß-Paris. Unter dem Motto, legen Sie sich mal vor und erzählen wir, was geschah und so. Also nur sehr, sehr grob, also einige Etappen. Ne? Also seit der Revolution bis 1968 waren die Körperschaft so aufgeteilt. Also Paris herum mit eigentlich mit einem ein Departement namens La Seine. Also auf zwei Arrondissements geteilt, aber eigentlich das war das einzige Departement. Und noch dazu kam ein anderes großes Departement, Ringdepartement, namens Seine-et-Oise. Also das war also der Stand Paris vor Haussmann. Und man sieht schon, also diese Befestigungsring, die eigentlich ganz neu war an der Zeit, gerade an der Zeit, als andere große Städte, große Weltstädte ihre eigenen Befestigungen abrissen. Also die ersten Gedanken, also die Bilder habe ich letztes Jahr auch gezeigt, also die erste Gedanke um eine Verbindung zwischen Paris und der Banlieue durch ein Netz von Parken, also nach dem Vorbild von amerikanischen Parksystem oder Pocket Park, je nachdem. Also und schon vor dem Ersten Weltkrieg waren eigentlich den Abriss der Befestigung angesprochen. Und kurz vor dem Zweiten, vor dem Ersten Weltkrieg, das heißt 1919, gab es ein neues Gesetz für Paris und Lille eigentlich. Und das heißt, das Militärfiskus sollte diese Fläche ziemlich billig an die Städte verkaufen. Und es gab auch 1919 neue, sehr wichtige Planungsgesetze für die Städte über 10.000 Einwohner. Man kann sagen, vielleicht eigentlich gab es eine Verspätung von 10 Jahren gegenüber Groß-Berlin. Das heißt, dass diese Zweckverband Groß-Berlin geschah 1912. Und bei uns hat es von der institutionellen Seite, also 10 Jahre später, angefangen. 1919 gab der erste Wettbewerb Groß-Paris, von Léon Jossely gewonnen. Markus Tubesing hat uns also in Paris einen Vortrag gehalten über das Projekt von Jossely für den Wettbewerb Groß-Berlin 1910. Also er hat sich inspiriert also von der Methodik Berlin und anderen zum Beispiel wahrscheinlich von Blum, Otto Blum. Das heißt also, sein Projekt sah also neue Kanäle vor und eine Vernetzung durch Wasserwegen. Und auch eine Vernetzung von Grün. Also dieses Wettbewerb war eigentlich nur ein Ideenwettbewerb und eine Kommission, sogenannte Kommission d'Extension du Grand Paris, hat auch viele Gutachten eigentlich vorbeigebracht, aber man sollte eigentlich bis also 1928 bis 1928 warten auf ein neues Gesetz, der mit einer neuen Institution, Comité Supérieur d'Aménagement et d'Organisation de la Région Parisienne. Die waren hauptsächlich gewählte Leute aus der Verwaltung oder Hochbeamten aus der Verwaltung und einige Experten, unter denen Henri Prost, der Architekt. Dann 94, also 14. Mai 94, lag der erste Plan vor, also die erste Fassung. Wie Sie sehen, also eigentlich diese Gesetze und das Verfahren wurde vom Staat geführt, unter der Leitung des Ministeriums für das Innere. Dieser Plan ist bekannt, also hauptsächlich eigentlich durch die Perspektive, die Prost liefen, mit der Integration von neuen Autobahnen in der Landschaft um Paris. Also man sieht einen Ausschnitt aus der zweiten Version, die an die Kommunen vergeben worden ist, für die Beteiligung eigentlich. Und was man sieht auf der rechten Seite, Paris selbst war nicht angesprochen von der Plan, also, und es sieht mehr oder weniger aus, hauptsächlich man sieht also, es geht hauptsächlich um die Verbesserung der Straßennetzen. Also eine Bilanz. Also eigentlich viele Gedanken und auch unter anderem wirklich eine Propaganda für Groß-Paris. Bis jetzt die Geschichtsschreibung, die Historiografie hat betont über die Figuren aus der linken Partei, wie zum Beispiel Henri Sellier oder André Morizet. Aber in der Tat eigentlich konservativen Kreise waren sehr heftig beteiligt. Also es gab auch eine Reihe von Projekten aus der 20er Jahre, sehr interessant, die kamen auch in der Richtung von Dezentralisation und so weiter, Satellitenstädte, aber nicht integriert im Plan. Und hauptsächlich ist es nicht zu einer neuen Verfassung, Kommunalverfassung angekommen und keine gewidmete Behörden. So, Nachkriegszeit, eigentlich es gibt einen Sprung voran, also Frankreich also auch stellt auf Landesplanung, auf geplante Wirtschaft und so weiter. Und Mitte der 60er Jahre kam es zu einem Plan, sehr wichtig, Schema Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Parisienne. Auf einem ganz bestimmten Gebiet, eigentlich dieses Gebiet entspricht nicht die Grenze der Departement, genannt District du Grand Paris, unter der Leitung von einem Hochbeamten, Paul de Louvrier. Also die Regierung de Gaulle stand da hinten natürlich und die Frage war Modernisierung, neue große Infrastruktur, die Entwicklung von La Défense, ein neues RER-Netz und so fort. Dieser Dezentralisationsgedanken war ganz stark damals, auch auf der Nationalebene. Für Paris selbst 5 neue Städte und auch die Idee, die alte Städte um Paris zu verstärken als Großstadt. Aber das war auch die Zeit von einem gewissen auch Eintritt von neuen Akteuren aus der privaten Wirtschaft, wie zum Beispiel sogenannten Promoteur. Also es gibt quasi einen Roman zu schreiben darüber, die selbst auch manchmal verantwortlich sind für die Bebauung von neuen Städten, neuen Siedlungen, wie zum Beispiel Parly 2 sehr interessante Siedlung eigentlich, modern und so. Und das entspricht auch einer gewissen Amerikanisierung mit neuen Halle, Mall und so weiter. Wie auch, sagen wir mal, bestimmte französische Erfindungen. Zum Beispiel diese große Hypermarché, diese große Marke wie Carrefour, das Frankreich auch in dem, also jetzt immer noch exportiert. Eine Wende auch, also Schluss mit dem Grand Ensemble, mit dem Großsiedlung, und auf der nationalen Ebene auch wurde das Privateigentümer, also Kleineigentümer, bevorzugt. Es entstand dadurch auch der Anfang einer Sprawl überall, aber natürlich auch in der Pariser Region. Und dann auch ein ganz also ein anderes Programm, das war den Bau von einem inneren Stadtring um Paris an der Stelle des früheren Grundzuges. 1868 endet diese Periode mit der Abschaffung der Département La Seine, die Aufteilung in drei unterschiedliche Departements. Also Mitte der 70er Jahre war die Region entstanden, sein eigenes Masterplan zu erstellen. Und auf dieser Ebene auf jeden Fall sieht man auch die Kontinuität, und man konnte es auch, es war eigentlich interessant, was betrifft die Außenwälder von Paris und die Naturschutzmaßnahmen. Also aus dieser Periode technische Effizienz, aber das sogenannte rote Stadtgürtel, das heißt die Kommunen um Paris, die von der kommunistischen Partei regiert waren, wurde vernachlässigt, was die Modernisierung des Verkehrs hauptsächlich anbetrifft. Und die Entstehung von großen privaten Gesellschaften, Promoteur, Bauentwickler und Bauunternehmen. Also ein neuer Zeitraum, also Mitte der 70er Jahre, mit der Reform der Verfassung Paris, das erstmal also der neue Bürgermeister konnte gewählt werden. Und also Sie sehen auf der linken Seite also die, also als Resümee, was Jacques Chirac als Bürgermeister geleistet hat, also hauptsächlich also Stopp mit der funktionalen Stadt, sozusagen Stopp mit der autogerechten Stadt, aber das war schon in der Luft vorher eigentlich, und eine, also die Anerkennung von diesem Gewebe, so Vorstädtgewebe, die auch Anerkennung von Patrimoine und so weiter. Also gewisse behutsame Programme auch. Und gegenüber auch gab es auch die Figur von François Mitterrand. Also Jacques Chirac war zum Teil erster Minister von François Mitterrand. Das war Jacques Chirac war von den rechten Partei, François Mitterrand Sozialist. François Mitterrand hat auch einen gewissen Einfluss gehabt mit der drei großen Projekte: l'Opéra, la Grande Bibliothèque, la Villette. Und er stützte sich auch intellektuell auch auf Architekten, und die haben auch eine Art von Gutachten gemacht namens Banlieue 89 für das Jubiläum der Revolution. Also um 2000 dann fangen richtig offiziell auf jeden Fall die Kommune Paris mit den äußeren Kommunen zu sprechen. Mit der Idee, man sollte endlich etwas zusammen tun. Also die Wahl gewann Bertrand Delanoë als Sozialisten, und dann konnte es ein bisschen einfacher sein mit den Kommunen, die mehr oder weniger immer noch ein bisschen rot waren, sozusagen. Die Grünen auch kamen rein. Eigentlich Denis Baupin steht unter einem Justizverfahren jetzt wegen Frauenbelästigungen. Also, es gab eine Zwischenetappe, also das heißt diese, sagen wir mal, diese freiwillige Kooperation zwischen der Kommunen. Das war eine erste Etappe, aber für den Präsidenten war es nicht schnell genug. Und wiederum trat ein Präsident vor mit der Auslobung von einem Ideenwettbewerb 2009, von der werde ich nicht sprechen, das wird ein bisschen zu lang, aber immer noch die gleiche Geschichte kam, wie groß sollte Paris sein, was heißt eine nachhaltige Großstadt, was ist auch die Rolle der Stadt in der Metropolenvernetzung, mondiale Vernetzung. Also als Schluss. Also als Schluss noch ein paar eigentlich Bilder. Groß-Paris ist immer noch in Frage. Man sucht einen Plan B, da die Temporalität von Institution, Projekt, Wirtschaft eigentlich passen nicht zusammen. Und hier also sehen Sie auch ein Buch über Berlin. Das ist eine Rezeption. Eine französische Rezeption über Berlin mit dem Titel Le Génie de l'improvisation. Also, ich weiß nicht, ob Sie damit einverstanden sind. Ich war ein bisschen schockiert eigentlich, aber einfach als Schluss ist es jetzt unser Schicksal, also große Planung, große Vision. Ist das nicht mehr noch die Zeit? Ich weiß es nicht. Oder sollen wir also je nach dem Einfluss von denen und von denen reagieren? Vielen Dank.